Hallo und herzlich willkommen zum 170. Concast Themen-Podcast. Heute reden wir über den 15. Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Ja, hallo zusammen. Band 15, eine schöne Zahl.
Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens.
Hallo, heute bei der 15. Ausgabe zu Jaiba bin ich wieder mit von der Partie.
Der 15. Band von Jaiba ist in Japan am 18. Januar 1992 erschienen und in der Neuauflage am 18. November 2004, und auf der basiert die deutsche Ausgabe, die jetzt am 8. Oktober 2024 erschienen ist. Jaiba Band 15 ist jetzt der erste Jaiba Band, der bei uns als Doppelpack-Bundle verkauft wurde. Das heißt, dieser Band ist nicht einzeln im Handel erhältlich. Wenn ihr danach sucht und irgendwie nur das Doppelpack findet und denkt, ach naja, ich will nur den einen Band, das gibt es nicht. Die dürfen auch nicht einzeln verkauft werden. Das ist nur in diesem Bundle erhältlich. Wir besprechen aber beide die Bände jeweils separat, damit jeder der Bände die Aufmerksamkeit bekommt, die ihm gebührt. Der 15. Band von Jaiba, wenn wir ihn uns von vorne ansehen, dann sehen wir einen sehr entschlossenen Jaiba mit einem relativ späteren Zeichenstil von Gosho Aoyama. Jaiba blickt entschlossen rein, Arme gekreuzt, das Schwert auf dem Rücken. Im Originalband, wenn man sich das Cover anguckt auf conwiki.org zum Beispiel, dann sehen wir, dass das Originalcover ein deutlich anderes war. Da sehen wir Jaiba, der vor dem Fuji und der aufgehenden Sonne in die Luft springt und so ein Outfit hat, wie man das vielleicht aus dem Kon-Anime kennt, dem japanischen, wenn da der Neujahrsgruß gemacht wird am Anfang. So ein bisschen ein festlicheres Outfit. Die Jaiba-Cover haben ja öfters mal einen Bezug eher zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgekommen sind. Hier, wie gesagt, 18. Januar 1992, also gerade relativ nah bei Neujahr dran. Deswegen nehme ich an, dass das Cover sich darauf bezieht. In dem Sinne ist das, was wir jetzt hier bekommen haben von der Neuauflage, ein, wenn auch vielleicht, man könnte vielleicht sagen, es ist so ein bisschen, ja, Standard, ist einfach nur ein grimmiger Jaiba, aber wenn man sich auch den Inhalt des Bandes anguckt und alles drumherum, ist es vielleicht doch insgesamt passender als Neujahrs-Jaiba, wo das hier jetzt ja Neujahr erscheint.
Genau, würde ich auch so sehen. Also der, ja, ich sag mal, alte Jaiba, der da so fröhlich in die Luft springt und sich freut, so, ach, alles ist schön, alles ist gut, muss ich sagen, nachdem ich den Band gelesen habe, nee, da passt mir der grimmig dreinblickende Jaiba schon eher, weil in diesem Band erwartet uns ein sehr heftiger Kampf und da ist nicht mit, oh, ich hüpf mal fröhlich in die Luft, sondern es ja, sieht eher nicht so schön aus.
Ja, bei dem Gedanken war ich auch, als ich das Cover gesehen habe und dann auch den Band gelesen, so ein bisschen Seriosität und Ernsthaftigkeit auf dem Cover ist so dem Gesamteindruck des Bandes deutlich angemessener als Friede, Freude, Eierkuchen. Insofern muss ich sagen, ist das Originalcover in der Hinsicht, muss ich sagen, wirklich schlecht, weil es ist einfach total willkürlich ausgesucht. Klar, ich kann natürlich einen lachenden und fröhlichen Jaiba immer aufs Cover irgendwie draufbringen, nur ist es doch auch schön, wenn ich so ein Band habe und ich schaue auf das Cover und ich kann anhand des Gesamtcovers schon so grob erkennen, wie ist so die Stimmung in dieser Volume. Und das schafft das neue Cover meiner Meinung nach deutlich besser als das Originalcover.
Auf dem Buchrücken ebenfalls Jaiba 15, der Jaiba und Gosho Aoyama, Egmont Manga. Auf der Rückseite Action in Rot, wie immer alles in Rot gehalten. Jaiba dringt tief ins Feindgebiet ein. Feindesgebiet ein und kann Sayaka in letzter Sekunde retten. Allerdings hat Kaguya da bereits ein wenig von Sayakas Essenz absorbiert und verwandelt sich zur Überraschung alle in ein Monster. So stellt sich heraus, dass Sayaka keine geringere ist als die neue Drachenjungfrau höchstpersönlich. Die Beschreibung diesmal eher quasi der Recap vom letzten Mal, anstatt den kommenden Band zu beschreiben. Der Action-Klassiker Egmont Manga in Schwarz, www.egmontmanga.de. Und ja, wie auch am Anfang angesprochen, hier hinten, hier bei den letzten Bänden nicht üblich, ein Barcode mit dem deutschen Preis und ISBN-Nummer. Wie gesagt, die Bände dürfen nur im Doppelpack verkauft werden. Auf dem Doppelpack, der ist eingeschweißt, da ist dann ein Aufkleber drauf mit entsprechend Preis und Strichcode. Also das ist jetzt hier nicht mehr vorhanden. Das hat auch seine Richtigkeit, ist kein Fehler.
Ja, ich war ob des Einleitungstextes oder der Zusammenfassung hier hinten, war ich etwas verwirrt, muss ich sagen, als ich das dann gelesen habe. Erst habe ich gedacht, nee, liest du mal nicht, weil sie schreiben direkt schon, Sayaka wird gerettet. Das ist doch irgendwie Spoiler oder so. Und dann habe ich noch am Ende nochmal gelesen, was denn der Text sagt, was wir gerade eben von Lasse schön vorgetragen bekommen. Und dann eben der Satz mit, ja, Sayaka ist übrigens die Drachenjungfrau. Wo ich so dachte, ja, aber das wissen wir schon. Das passiert doch in diesem Band gar nicht. Was ist denn hier jetzt los? Da fand ich, war der Text irgendwie bisschen seltsam gewählt, weil so diese Art von Zusammenfassung hat man ja sonst eher vorne in dem, was bisher geschah. Und diesmal passt ja das Ganze so irgendwie gar nicht auf das, was einem im Band selbst erwartet.
Wobei man ja sagen muss, das, was hinten im Klappentext steht, findet sich lustigerweise dann auch nochmal bei der Inhaltsangabe, was bisher geschah, auch nochmal drin, im letzten Absatz. Insofern war das vermutlich die zeitgünstigste Option, einfach zu copy-pasten.
Naja, wobei, da wissen wir jetzt nicht, ob das im japanischen Original auch so war oder nicht.
Ja, das stimmt.
Wenn wir den Band aufschlagen, dann haben wir da erstmal als Alternative Cover, Yaiba Band 15, Yaiba und Sayaka sind so wie das Dreamworks-Männchen auf dem Mond und Yaiba ist müde, Kosho Aoyama 15. Was bisher geschah, haben wir, wie Jens gerade schon erwähnt hatte, letzter Absatz, bis auf einen Satz quasi ist der identisch mit dem Klappentext hinten und dann haben wir das Inhaltsverzeichnis Yaiba 15. Wir haben in diesem Band wieder 11 Kapitel. Der Band lässt sich quasi so in drei Abschnitte unterteilen. Die ersten 6 Kapitel insgesamt sind für Geckos Offensive gedacht. Das erste Kapitel ist noch so ein bisschen Setup, der erste Schlagabtausch mit Gecko im Haus der Familie Mine, wo sie dann ihn am Ende doch zurückschlagen können. Und dann haben wir nochmal wieder ein bisschen zwischendurch ein bisschen Comedy mit Sayaka, die es total nervig findet, jetzt rund um die Uhr von allen anderen beschützt und überwacht zu werden. Und gleichzeitig besorgt sich Gecko das Dämonenschwert, ein sehr gefährliches Schwert im Besitz von Kaguya, durch den der Mond damals zerstört wurde, beziehungsweise zu einem toten Satelliten wurde. Denn laut Kaguya war der Mond früher genauso schön und lebensvoll wie die Erde, bevor das durch das Dämonenschwert zur Wüste wurde. Und Gecko besorgt sich jetzt eben dieses Schwert und es kommt dann zum nächsten großen Kampf zwischen Gecko und Yaiba in der Bucht von Tokio. Und das ist dann ein riesiges, riesiges Actiongespratze. Da werden wirklich, also ganz Yokohama wird unter anderem in Schutt und Asche gelegt durch einen Angriff von Gecko. Und das ist eine riesige, riesiges Actiongefetze mit, wo wir dann auch wirklich als auch mal eine Kapitelseite so ein eine Doppelpage haben. Und dieses Ausmaß der Zerstörung wird in riesigen Panels inszeniert. Und insgesamt kann Gecko aber tatsächlich Yaiba dann ordentlich Schaden zufügen. Er scheint dem Schwert des Dämonenkönigs, oder dem Dämonenschwert, wie es auf Deutsch heißt, nicht gewachsen zu sein, auch wenn Yaiba ihn anfeuert und Musashi ihn coacht. Am Ende hat Gecko Yaiba tatsächlich besiegt mit der halben Macht des Dämonenschwerts, denn sie hat mehrere Power-Einstellungen quasi. Sichelmond, das ist ziemlich stark. Halbmond, da legt man schon wirklich ganze Städte in Asche. Und bei Vollmond würde man dann den ganzen Planeten zerstören können. Und deswegen kommt Tsukikage, den wir auch schon letztes Mal besprochen haben, dass der Yaiba, Kaguyas General ist und quasi so ein bisschen das Gegenstück zu Gecko. Jetzt erfahren wir hier auch, die beiden sind tatsächlich Brüder. Macht ja auch Sinn, weil Tsukikage und Gecko, wie ich es im letzten Podcast schon erklärt habe, bedeutet dasselbe Mondlicht. Und Gecko weist ihn nochmal auf hin, Tsukikage weist Gecko darauf hin, mach mal nicht die Erde kaputt. Und als Yaiba sich dann immer noch wehrt, obwohl er schon besiegt ist, Sakeko na gut, das ist mir jetzt alles scheißegal. Jetzt mache ich die Erde doch kaputt. Und Sayaka entschließt sich dann Yaiba zu beschützen und opfert sich selbst quasi, indem sie sagt, okay, ist gut, ich gehe freiwillig wieder zurück zu Kaguya. Ja, und das sind dann, damit hat Yaiba verloren quasi, ist komplett verletzt, einbandagiert zu Hause. Und dann haben wir quasi den nächsten Teil, das sind dann die nächsten drei Kapitel, die sich mit Yaibas beschäftigen, dass Yaiba sich wieder erholt. Sayaka soll bei der nächsten Vollmondnacht geopfert werden, also ausgesaugt werden von Kaguya, womit wir erklären, warum es nicht sofort passiert, jetzt einfach, während Yaiba sich erholen muss, sondern dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Wir müssen auf die nächste Vollmondnacht warten. Und unterdessen beschließen Yaiba und seine Verbündeten, etwas Waghalsiges zu tun, denn wenn das Schwert des Donnergottes mit der Drachenkugel, wenn das nicht reicht, dann brauchen wir eben noch mehr Power. Und wo kriegen wir noch mehr solche Power her? Von Unimaru natürlich, der immer noch in Carbonit eingefroren da auf dem Dach hängt. Und sie versuchen ihn dann auf mehrere humoristische Weisen wiederzubeleben, aber selbst die Mikrowelle von Professor Eisenstab bringt dann nichts. Und ja, dann wird am Ende die Haut-drauf-Methode ausgepackt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn Yaiba macht sich einfach riesig und haut drauf und dadurch wird Unimaru dann rausgebrochen aus dem Carbonit. Der hat aber am Anfang überhaupt keinen Bock, mit Yaiba zusammenzuarbeiten, aber nach einem kurzen Kampf, wo Yaiba sich auch nicht richtig wehrt und ihn bittet, stimmt Unimaru dann schließlich zu, aber nicht um eure Erde zu retten, sondern um meine Erde zu retten, um über die ich dann herrschen werde, sagt Unimaru. Also er macht deutlich, wir machen das jetzt hier mit Kaguya, aber danach bin ich wieder böse. Ja, wie jeder gute Bösewicht das macht, nicht wahr, Vegeta? Naja. Und dann die letzten beiden Kapitel sind dann der Anfang vom Endkampf mit Kaguya, kann man quasi sagen. Wo wir hier am Anfang noch ein bisschen humoristischer unterwegs sind, indem wir mit den großen Robotern von Professor Eisenstab da kämpfen lassen, bevor es dann am Ende zu der Konfrontation kommt, Kaguya und Gecko gegen Unimaru und Yaiba und Kaguya Gecko erlaubt, hey, benutzt das Dämonenschwert auf halber Power und ist mir egal, wenn dabei ein bisschen was von der Erde drauf geht. Hauptsache, die beiden sind einfach weg. Und das ist dann unser Cliffhanger für diesen Band. Wir hatten ja im Wenn wir jetzt beim ersten Teil sind, wir hatten ja im letzten Band schon ein bisschen von Gecko erzählt und was wir so für ihn erwartet haben. Wie hat uns das denn gefallen, wie er hier jetzt am Anfang gekämpft hat mit seinen Mochi-Kreaturen, mit allem drum und dran? Und findet ihr, also ich fand, das Gecko wurde da zwar am Anfang in die Flucht geschlagen, aber ich finde es fast ein bisschen schade, dass so seine kreative Art zu kämpfen, dass das nach einem Kapitel so abgehakt wird und ausgetauscht wird gegen das Dämonenschwert. Ich finde, ich hätte ruhig noch ein weiteres Kapitel haben können, wo Gecko nochmal kämpft. Oder wie ging es euch da?
Also für mich war es so von der Aufteilung seiner, ich nenne es mal Kampfstrategie, okay. Mir hat es nämlich auch gefallen, oder gerade das hat mir besonders gut gefallen, dass er direkt dann da zu den richtig mächtigen Waffen kommt und auch wirklich dann ernst macht, weil dadurch wird ja Yalba auch direkt gefordert. Ich könnte mir vorstellen, wenn er noch am Anfang bei den eher kreativen Kampftechniken geblieben wäre, dass das dann ja auf zwei, drei weitere Kapitel Vorgeplänkel hinausgelaufen wäre. So nach dem Motto, naja, wir beschnuppern uns erstmal und Yaiba schaut, was Gecko auf dem Kasten hat und umgekehrt. Und am Ende wäre es dann sowieso dazu gekommen, dass beide sagen, ja, ich mache jetzt ernst, okay, dann mache ich jetzt auch ernst. Und so ist das Ganze dann wie so eine Art Katalysator, dass es dann ein bisschen schneller vonstatten geht. Deshalb fand ich das so ziemlich angenehm zum Lesen.
Ja, ich fand den Kampf auch sehr gut. Gecko war natürlich, hat man mehr von ihm dann auch erwartet, dass er ein bisschen was drauf hat. Und das hat er in diesem ersten Kampf dann eben auch mit Tricks und ja, List so ein bisschen gezeigt und auch mit seiner doch sehr großen Stärke. Also da hat es Yaiba ja wirklich nicht leicht gehabt. Und er hat da wirklich, ja, jede Menge irgendwie ausgepackt und hat seine Sachen da verschossen und hat auch wirklich ziemlich viel Zerstörung angerichtet. Und ja, überraschend fand ich dann die Mochi-Kreaturen tatsächlich, weil ich dachte, was ist denn das jetzt? So schleimmäßig so und zerstörst so einen, teilt er sich einfach auf und dann ist es zwei und dann machst du die in zwei Teile, sind es vier und so weiter und so fort. Das war sehr interessant, diese Technik. Und ja, dann sozusagen, aber auch die Entwicklung, dass Jaiba dann auch nochmal einen Zahn drauflegt und ja, Gecko dann in die Flucht schlagen kann. Und ja, dass er dann im Prinzip ja Gecko sich denkt, okay, er hat den Drachengott unterschätzt, muss jetzt nochmal eine Schippe drauflegen und holt sich dann halt dafür eine neue Waffe. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so in dem Sinne notwendig gewesen wäre, ob er das nicht auch aus eigener Kraft vielleicht nochmal hätte anders schaffen können oder ob es eben so, ja, dann doch gut gewählt wurde. Und ja, hat ja dann auf jeden Fall auch eine interessante Wendung halt auch in die Story gebracht, wo er sich dann dieses versiegelte Schwert holt und ja, sozusagen irgendwie alle Angst davor haben und er ja dadurch dann nochmal mächtiger wird. Ja, das war dann schon sehr überraschend, muss ich sagen, wo ich dann so dachte, ey, der mächtige Gecko wird jetzt noch mächtiger, wohin soll das noch führen?
In dem Zusammenhang finde ich auch so diese eine Stelle in, jetzt muss ich gerade nochmal fortblättern, Kapitel 147 sehr authentisch, in der Jaiba sagt, auf die Aussage von Musashi hin, naja, so eine Wüste-Attacke kann auch nur Jaiba parieren und er meint, naja, sollte er mich noch einmal volltreffen, bin ich Hackfleisch. Was er mit sehr ernster Miene sagt. Das ist so der erste Moment in Band 15 für mich gewesen, in dem ich das Gefühl habe, oh, Jaiba meint es ernst und diesmal steht er wirklich mit dem Rücken zur Wand, also so richtig und kommt definitiv an seine Limits. Und diesen einen Schlag, den konnte er zwar noch wegstecken, okay, hat gerade noch so funktioniert, aber sollte ich das jetzt nochmal einstecken mit dieser Härte, dann könnte es sein, dass das Ganze hier ziemlich übel für mich ausgeht. Und so dieser Moment, in dem ihm das bewusst wird, der kommt hier sehr gut rüber und das ist für mich auch der Punkt gewesen, wo ich in Band 15 mental richtig eingestiegen bin. Davor war das halt so, ja, zack, bumm, jeder haut sich mal gegenseitig irgendwie eins auf die Nase. Und ab diesem Panel habe ich dann gedacht, okay, jetzt scheint es offenbar wirklich ernst zu werden, wenn selbst so eine Frohnatur wie Jaiba mal wirklich ehrlich zu sich selbst ist und auch ja, authentisch nach außen und sagt, okay, es wird wirklich brenzlig und das war haarscharf.
Ja, vor allem, wir haben ja noch das eine Comedy-Kapitel quasi zur Hälfte zwischen dem ersten Kampf und dem zweiten Kampf mit Gecko, wo Gecko das Dämonenschwert holt und wir diese ganze Comedy-Einlage haben, dass die Sayaka nicht aus den Augen lassen. Und das ist natürlich lustig, mal so zum Durchatmen, aber danach wird es dann erst richtig, richtig ernst. Das stimmt schon.
Ja, was dann so für mich gipfelte am Ende von Kapitel 148, als Gecko Jaiba da halb tot am Schwert dann da hochzieht und ja, Jaiba da so ziemlich regungslos und blutüberströmt dran hängt. Ja, gut, ist klar, dass Jaiba überlebt, sonst wäre die Geschichte an diesem Punkt vermutlich beendet. Aber das war schon sehr eindrücklich und ich finde, so allmählich kommt auch Gosho Aoyamas ziemlich ausdrucksstarker Zeichenstil zum Tragen. Also es hat schon ein paar Bände gedauert, bis es dann soweit war, bis er sich so richtig eingegroovt hat in Jaiba, wie ich finde. Aber dann jetzt hier so mit den letzten Bänden, gerade jetzt hier auch Band 15, da hat er es dann hinbekommen und da ist so dieser gordische Knoten irgendwie geplatzt.
Ja, man muss sagen, Kapitel 148 ist allgemein, das fängt ja schon an mit dem Doppelseitencover von dem Halbmondschnitt, wo wir den großen Jaiba sehen,
ja,
wie er quasi so vom Licht umfasst wird und dahinter der Hintergrund der Stadt mit dem riesigen Energielichtstrahl quasi, was dann auch zeichnerisch gut umgesetzt wird, dass das einfach halt weiße Leere ist Und dass die quasi fast so die, das sieht nicht so aus wie, oh, da wurde, das wurde einfach nicht ausgemalt, sondern wenn man es in den Rändern sieht, es sieht so aus, als würde das richtig die Umgebung konsumieren, langsam aber sicher. Und dann das große Doppelseitige mit der Brücke, wo Jaiba den Stach versucht zu parieren. Und dann zwei Seiten, wo es nicht klappt. Und da natürlich kommen wir zu dem, wo Yokohama in Schutt und Asche gelegt wird. Mit dem Panel von Sayaka, wo wir die Stadt explodieren sehen und dann danach gleich das Pilzwolken-Panel quasi. Und wo Jaiba dann es noch ein letztes Mal versucht und dann haben wir das, was du gerade angesprochen hast, Jaiba, der besiegt am Schwert hängt. Also man muss sagen, also in diesem Kapitel, da wird richtig aufgedreht. Und da kann Konegusha Aoyama und sein Team diese Zerstörungsmacht, die dieses Dämonenschwert hat, wirklich richtig, richtig gut in Szene setzen. Es ist natürlich, das ist dann immer so mit dem Pacing, naja, weil so viele, es wird halt sehr, sehr viel Platz auf den Seiten dafür verbraucht, zu zeigen, wie unfassbar groß die Zerstörung ist. Das heißt, wenn man dann so ein bisschen in den Lesefluss kommt, dann kann es fast so ein bisschen manchmal so sein, dass man so liest, okay, Zerstörung, okay, zwei Seiten erfliegt und dann jetzt hier bumm, drei Seiten und so. Aber das ist in diesem Kampf, finde ich, weil es eben so ein neuer Gipfel von dem ist, was wir bisher gesehen haben, finde ich das in diesem Kampf noch eher spannend, als dass ich sage, oh, das Pacing leidet hier jetzt schon daran und einfach auch, weil es so gut gezeichnet ist. Freue ich mich da hier in dem Kapitel eher drüber.
Ja, also ich muss sagen, es war natürlich, was bei mir aber so ein bisschen persönliche Gründe hat, war ein bisschen schwierig, dem Ganzen so zu folgen, mit den ganzen Attacken und große Attacke hier und Schwerthieb da und Energiekugel hier und kaputt da und kaputt. Und das ist vielleicht im Anime dann mit den bewegten und farbigen Bildern einfacher zu sehen. Aber trotzdem war es ja wirklich ein total epischer Kampf. Gecko mit seinem Schwert, was ich wirklich ja vom Design her, von der Funktionalität her sehr gut gemacht finde, dass er halt das Schwert erstmal sozusagen leicht benutzt mit seiner Sichelmond-Technik da und trotzdem alles in Schutt und Asche legt und dann ja sagt, ja, das war noch lange nicht alles, ich kann noch mal eine Stufe drauf gehen. Und ich dachte, Alter, was, du hast doch schon alles platt gemacht, was kommt denn jetzt noch? Und dann, ah, das war immer noch nicht alles, er kann noch mehr. Also er wird hier richtig wirklich als, ja, muss ich sagen, mir gefällt er sehr gut hier als Gegner, und der bringt Jaiba wirklich total in Bedrängnis. Es mündet ja dann auch damit am Ende, ja, dass Jaiba quasi so wirklich keine Chance mehr hat. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, in den Panels, wo er sagt, ja, wenn es mich nochmal erwischt, das war's. Oder ja, Sayaka sagt hier, ich komme freiwillig mit, hört auf damit. Und ja, das war dann schon alles wirklich spannend, das zu sehen, wie das so abläuft und so, da mitzufiebern mit der ganzen Technik und ja, was da alles zu Bruch geht und die schöne Yokohama und das alles. Also ja, war wirklich ja einfach toll. Oder auch Jaiba, der dann da sich wehrt mit seinen verschiedenen Drachenkugeltechniken, mit so Barrieren und all sowas. Also ja, das war wirklich schon sehr guter Kampf, muss man echt sagen. Hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, dann auch noch zu erfahren sozusagen, dass die beiden Hasen sozusagen, dass die Brüder dann so sind. Und ja, dann auch so am Ende noch dieses, ja, ich sag mal, der Wandel so von Gecko, der dann irgendwie sagt, ja, jetzt ist mir übrigens alles scheißegal, ich mache hier jetzt die halbe Stufe, wo man denken könnte, oh, er haut jetzt die höchste Stufe rein, aber die ist es ja noch nicht mal. Und dann macht er alles platt und oder will alles platt machen, wo dann Tsuchikage auch sagt, hä, willst du die Erde komplett in Schutt und Asche legen? Und er einfach so, ist mir scheißegal, Hauptsache das Gewürm stirbt. Also ja, wirklich eine super Dynamik hier in diesem Kampf. Also war wirklich super spannend. Ist nicht irgendwie dass ich dem irgendwann überdrüssig wurde und dachte, okay, ja, so langsam reicht's mal. Nee, muss ich echt sagen. War toll. Hat, wie gesagt, Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, im Anime würde ich dem, glaube ich, dann aber doch noch mal etwas mehr folgen können.
Genau, und der Höhepunkt ist eben, wie gerade eben schon angesprochen, die Szene, wo Sayaka sagt, sie kommt freiwillig mit, wo ihr dann auch ein Dreiviertel der Seite Close-Up gegeben wird. Unter Tränen fasst sie dann ihre Entscheidung und geht mit Gekko und Tsukikage. Ja, das ist dann mal wieder... Es ist natürlich... Sayaka hatte hier einige Momente in dem Kampf, die zwar so schön sind, eigentlich, wenn sie Jaiba anfeuert oder wenn sie wenn Jaiba dann verletzt zu Boden da geht und sie ihn umarmt. Das sind zwar schöne emotionale Momente an sich, aber es ist trotzdem jetzt auch hier gerade schade, dass das Ganze sich halt wirklich nur darauf hinläuft, dass Sayaka halt immer nur die Option hat, sich zu opfern, bisher. Also, sei es da am Labyrinth oder da, wenn sie Kaguya versucht, irgendwie Stirn zu bieten und sagt, ja, ist mir halt egal, was du mit mir machst. Oder wenn sie jetzt sagt, okay, ist mir egal, was mit mir passiert, ich opfere mich jetzt für die anderen. Sayaka hat halt, wenn sie ihre großen Momente hat, kann sie sich halt nur opfern. Und das ist dann halt so ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass da vielleicht in Zukunft nochmal irgendwie in Sachen Drachenjungfrau vielleicht noch ein bisschen was Aktiveres für sie bei rumspringt. Aber ja, dass ihre einzige Wahl halt ist, sich zu opfern, da merkt man ja, okay, wir sind ja immer noch so in den 80ern, 90ern, auch wenn sich da heute nicht viel geändert hat, aber doch ein bisschen. Und ich finde, da merkt man das so ein bisschen, wo wir hier auch herkommen immer noch.
Ja, Sayaka hätte eine etwas größere Rolle verdient. Eine, in der sie quasi nicht nur reagiert, sondern auch mal wirklich aktiv was macht und auch mal selbst agiert. Ich weiß ja nicht, was noch kommt in den verbleibenden 9 Bänden. Ich befürchte aber, es wird so bleiben, dass Sayaka eher so den passiven Part spielt.
Ja, muss ich auch sagen. Ich habe so gedacht, sie als Drachenjungfrau kann irgendwie auch dann magische Kräfte entwickeln und so ein bisschen am Kampfgeschehen mitwirken, mit vielleicht Unterstützungszauber oder was auch immer. Aber ja, sie kann halt im Prinzip wirklich nur zusehen. Und das fand ich vom Punkt her irgendwie so ein bisschen schade. Also sie ist die Drachenjungfrau. Das ist ja schon mal was, auch geschichtshistorienmäßig. Und da denkt man so, ja, da hat sie schon eine große Macht irgendwie gekriegt. Aber irgendwie ist es dann irgendwie doch nicht wirklich was. Ihre einzige Macht scheint zu sein, ja, dass sie sozusagen verhindert oder dafür sorgt, dass Kaguya dann entsprechend, ja, die volle Macht kriegt oder eben nicht die volle Macht kriegt, weil sie damit versiegelt wurde. Und ja, mehr tut das arme Mädchen hier nicht. Also sie ist ansonsten nur, ja, Jaiba steht auf und Jaiba Umarmung und am Ende dann das Panel, muss ich sagen, war schön, wo sie dann da steht und sagt, hör auf, ich komm mit. Hab mir aber schon so meinen Teil gedacht, weil das auch so ein bisschen, ja, schonen mäßig in der Szene quasi ist, dass man so denkt, okay, sie wird sich da wahrscheinlich opfern und sagen, wenn so die Situation da ist, ja, wir wollen den und den mitnehmen und kämpfen um den, und wenn es zu groß wird von der, ja, Zerstörung her oder von der, ja, Schädigung der Leben oder wie auch immer man es sagen will, dass dann die betreffende Person sagt, ey, kommt, böse Leute, hört auf, verschont sie und ich komme freiwillig mit euch mit. Und ja, so ein bisschen habe ich es auch erwartet, auch wenn das Panel sehr schön dann gezeichnet ist, man mit ihr mitfühlen kann in dem Moment, weil es halt wirklich, ja, nicht schön ist, was mit Jaiba passiert. Aber so im Großen und Ganzen, ja, 15 Bände bislang und dann die Enthüllung, ja, Sayaka ist die Drachenjungfrau, wo ich dachte, okay, jetzt passiert was, jetzt kriegt sie ein bisschen mehr Freiheiten, was weiß ich, was sie dann noch kann oder so. ja, kann sie eigentlich so gar nichts. Also nicht mal, dass sie so einen Schutzzauber oder so errichten könnte. Ja, nee, also leider ist da so gar nichts. Und ja, das finde ich irgendwie auch so ein bisschen schade, dass die Drachenjungfrau eigentlich nichts kann, im Gegensatz zum Drachengott, der ja Jaiba verkörpert und der immer mit seinem Schwert da ordentlich zing, zang, zung, bim, bam und alles, ja, sozusagen dem Bösen die Stirn bieten kann. Und die Drachenjungfrau kann ordentlich gar nichts, die muss immer beschützt werden.
Tja, das mit dem Beschützen hat aber nicht so gut geklappt. Wie gesagt, wir haben jetzt quasi so drei Kapitel übergangsmäßig. Erholung für Jaiba und die Wiederbelebung von Unimaru. Ich finde die Szene am Anfang stark mit dem verletzten Jaiba, der sich dann erst unwillig ist und dann scheint er aber doch irgendwie das zu akzeptieren, dass er jetzt ruhen muss und guckt da Comedies im Fernsehen und ist vergnügt am Lachen und die anderen gehen schon so weg. Oh ja, der ist jetzt wieder gut drauf. Aber dann, wenn er alleine ist, dann fragt er noch nach Sayaka und dann merkt er, ach, sie ist gar nicht mehr da. Und dann haben wir den dramatischen Moment, wenn er es realisiert und dann losziehen will, obwohl er total verletzt ist und dann im Regen bei Blitz und Donner das dramatische Gespräch ist mit Musashi und allen anderen. Das ist natürlich inszenatorisch sehr stark gemacht. Jetzt erzählerisch, dass Jaiba nun an Sayaka hängt. Und dadurch jetzt irgendwie motiviert ist, ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber inszenatorisch natürlich hier sehr schön und bietet auch eine gute Bühne, wie man das die Überleitung findet zu dem, dass wir halt Unimaru brauchen.
Ja, gerade die Szene, die du ansprichst, als er da nach Sayaka ruft, ja, bring mir doch noch mal was zum Knabbern. Und auf einmal so feststellt, oh, irgendwie Sayaka ist weg und ja, sie fehlt mir. Wirkt auf den ersten Blick erstmal so, als bräuchte er Sayaka nur zum Bewirten. So nach dem Motto, naja, bring mir mal was zu trinken, bring mir mal was zu knabbern und dann ist auch wieder gut. Aber es beschränkt sich ja, und das sieht man dann auch relativ schnell bei dieser Szene, lange noch nicht darauf, weil Jaiba halt wirklich so merkt, also irgendwie mit Sayaka ist es einfach lustiger und irgendwie macht es immer Spaß, wenn sie da ist. Und ja, mit ihr kann man sich gut unterhalten und auch mal ein paar blöde Witze reißen und irgendwie habe ich sie halt doch schon wirklich sehr, sehr gern. Ja, sie fehlt mir halt doch irgendwie. Und das finde ich, kommt in der Szene auch sehr gut rum. So dieses, ja, diese Gefühlswelt, die Jaiba jetzt nicht unbedingt in Worten oder Gedanken ausdrücken muss.
Ja, ich finde gerade auch durch den Traum am Anfang wird das nochmal dann ja mit unterstützt, weil er ja am Anfang diesen Rückblick quasi hat, so den Traum, wo er dann noch nach ihr greift und dann wird er wach und hä, was ist los? Wo ist sie? Wo bin ich überhaupt? Und dann klärt Musashi eben entsprechend die ganze Situation auf und erst will er sofort wieder los und Sayaka retten und merkt dann aber, oh nee, geht nicht, ich bin total am Ende und Musashi unterstützt das auch und sagt ja hier, dein Schwert nehme ich dir so lange weg. Es bringt aktuell nichts, dass du ja da in den Kampf ziehst, weil dann stirbst du eh einen sinnlosen Tod, weil er kann ja nichts ausrichten. Und dann eben die Situation, die ihr schon angesprochen habt, gerade dann das Panel, wo Jaiba dann da seine friedliche Zeit genießt und Spaß hat und dann dreht er sich um und sagt, hey Sayaka, kannst du mal eben? Und dann merkt er, dass sie halt weg ist, dieser Moment, dieses Realisieren, dass die geliebte Person nicht mehr da ist, das ist dann schon so, was irgendwie, finde ich, auch als Leser so eine gewisse Leere bei einem hinterlässt. Und ja, dann, wo er dann eben davon angestachelt sagt, nee, jetzt ist genug hier, jetzt geht's los, jetzt muss ich sie retten, wie er dann so in seine Verzweiflung gerät, dann ist da Musashi wieder, der ihn eben, ja, auf den Boden der Tatsachen zurückbringen will und dann letztendlich, ja, die Überleitung schafft mit, du alleine kannst halt nix ausrichten, weil du hast schon alles versucht, wir brauchen mehr Verbündete und ja, dann geht's ja quasi dann entsprechend weiter. Was ich dann sehr schön finde, diese ganzen Situationen. Und ja, auch, ja, wie das dann Ganze auch losgeht, wo dann irgendwie sie sagen, ach komm, wir holen jetzt Onimaru wieder, also ein sehr guter Schritt, wie ich finde. Und dann holen sie ihn da vom Dach runter. Er fällt erstmal irgendwie fast runter in seinem Carbon-Gefängnis. Da kommt Spinnenmann an und, ah, was macht ihr da? Beschädigt nicht Meister Onimaru. Und dann, ganz ruhig, wir wollen deinen Meister nur wiederbeleben. Oh, wirklich? Ihr seid echt die Besten. Also, das ist ein sehr guter Einstieg hier. Gefällt mir gut.
Ja, und wie dann auch der Spinnenmann meint, die anderen direkt für blöd verkaufen zu können. So, ja, ja, macht ihr das mal. Taut ihr den mal wieder auf und dann wird er euch schon zeigen, wo es lang geht. Das ist so, es ist alles so extrem stereotypisiert, so mit den Guten und den Bösen und auch halt so total leicht gestrickte Charaktere, also gerade jetzt halt zum Beispiel der Spinnenmann. Und es ist einfach so abgedroschen, sag ich mal, dass es schon wieder erfrischend gut ist. Ja, also ich fand das auch dann klasse. Und dann halt die verschiedenen ja, Versuche, irgendwie so diese Carbon-Ummantelung zu lösen. Am besten hat mir ja die Mikrowelle gefallen, muss ich sagen, ne? Also diese ja, für Menschen gemachte Mikrowelle war schon echt eine klasse Sache. Ja, dass am Ende es dann schon so die Kraft von Yaiba braucht, um irgendwie diese Hülle zu knacken, habe ich mir schon fast gedacht. Ich meine, es wäre auch zu einfach gewesen, wenn da der Professor um die Ecke kommt und die perfekte Musterlösung hat. Naja, aber am Ende klappt's ja und Onimaru ist wieder befreit, losgelöst und ganz der Alte.
Ja, ich muss auch sagen, also diese Zwischenelemente, wie sie da versuchen, ihn aufzutauen, wirklich sehr erfrischend. Also dieser Wok oder Riesenkochtopf oder so, wir kochen ihn erstmal. Was sie, hä? Wie geht? Und dann wollen sie irgendwie verbrennen oder keine Ahnung, was die da so vorhaben. Okay, und dann kommt der Professor und wo ich dachte, oh, jetzt ist er wieder da. Ich habe ihn ja so ein bisschen immer vermisst, als Geheimwaffe sozusagen. Und dann präsentiert er diese unglaubliche Maschine da unter seinem Tuch und dann deckt er die auf und es ist einfach eine Mikrowelle. Oh, das fand ich richtig gut. Und dann, ja, pack ihn rein, stell ihn auf, keine Ahnung, so und so viel auftauen Grad. Und, was für eine komische Idee. Und ja, dann am Ende halt, ja, wie es tatsächlich dann passiert ist, dass Yaiba sich dann so ganz riesig machen muss und ja, dann da einfach nur draufhaut. Ja, war dann eine sehr einfache und effektive Lösung, aber ich muss sagen, in dem Moment, weil er ja so wirklich so richtig, richtig riesig wurde, ja, glaube ich, so groß wurde er bisher noch nicht. Und deswegen hat mich das in dem Panel dann auch überrascht, wie groß er halt in dem Moment dann werden konnte. Und auch, dass das so gut geklappt hat, weil ja auch das Schwert so riesig war und er dann da auf diesen winzigen Brocken aus seiner Sicht einschlagen musste. Und ja, im Prinzip hätte er ja auch die halbe Stadt mit seinem Schwert dann kaputt machen können. Aber ja, hat dann alles geklappt. Onimaru ist wieder da. Und das fand ich dann so, wie er dann da, wie die alle dann so feiern, oh, Onimaru ist wieder da, juhu, juhu, und Spinnmann und Yaiba und alle sind irgendwie so, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, eine andere Szene aus irgendwelchen früheren Bänden so, wo sie auch zusammen feiern und dann, Moment mal, warum feiern wir zusammen? Wir sind eigentlich befeindet. Irgendwie daran hat es mich dann erinnert, an diesen, wo auch immer, in welchem Band das war, ich weiß es nicht mehr, aber war sehr schön.
Ja, und wir haben dann auch keine ganz typische Szene, dass dann Yaiba Onimaru quasi besiegt und Onimaru dann sagt, na gut, dann tun wir uns zusammen. Und auch das tatsächlich, wo man so denkt, ah, okay, das wird nicht gemacht und jetzt Yaiba stattdessen bittet und das klappt dann, oh, das ist ja was anderes für die Serie. Aber auch das klappt nicht. Und eigentlich kämpfen sie dann auch weiter, als Gecko wieder um die Ecke kommt, um der Menschheit anzukündigen, übrigens, bei der nächsten Vollmondnacht, da saugen wir sie aus. Ne? Also macht euch schon mal da bereit, untertan zu sein. okay, tschüss. Was natürlich sehr handlungstechnisch sehr viele Funktionen erfüllt, auch wenn es nicht unbedingt den meisten Sinn macht. Es gibt der Gruppe das Zeitlimit bekannt, was wir als Leser vorher schon wussten. Und es ist dann der eigentliche Grund, warum Onimaru sich zusammentut, denn er kriegt jetzt auch die Macht des Dämonenschwerts mit und denkt sich, huch, das Dämonenschwert, das passt ja eigentlich ganz gut zu mir, Dämonenkönig Onimaru. Also tut er sich dann am Ende doch mit Yaiba und der Gruppe zusammen. Ich habe es ja schon am Anfang erwähnt, das ist jetzt Bösewichte, dass die sich da mit Helden zusammentun. Ja, also wir sind jetzt hier 1992, Dragon Ball läuft fast 10 Jahre. Piccolo schließt sich an gegen die Saiyajins und dann Vegeta schließt sich der Gruppe an gegen Freezer. Wir kennen das alte Spiel, aber es ist schön zu sehen, dass Unimaru hier eher so auf dem Vegeta-Level ist, dass er sagt, ich tue mich zusammen, aber nur für meinen eigenen Vorteil. Ganz, ganz sicher. Absolut nur deswegen. Und ja, das war dann, finde ich, ganz schön zu sehen, dass wir ja nicht so die erwartbare, oh, Yaiba besiegt ihn und dann tun sie sich zusammen. Und selbst das, oh, Yaiba bittet jetzt freundlich, aber das hilft nicht, sondern dass es dann erst die dritte ist mit Geckos Machtdemonstration, das fand ich dann ganz schön. Auch wenn es, wie gesagt, handlungstechnisch, dass Gecko da nochmal hinkommt, um die Ansage zu machen, ist jetzt nicht unbedingt das Sinnvollste, aber gut, dadurch kommt die Handlung voran.
Ja, die eindrucksvollste Szene ist für mich hier tatsächlich das gewesen, ne, was du angesprochen hattest, dass Yaiba es mal auf die ganz altmodische, klassische Art versucht und einfach sagt, bitte Onimaru, du musst mir helfen und das auch ehrlich meint und nicht einfach nur so im Scherz nebenbei gesagt, sondern ganz aufrichtig ehrlich. Ich habe fast so das Gefühl, Yaiba entdeckt hier selbst ganz neue Seiten an sich, nicht nur der Leser an ihm, sondern auch er selbst an sich. Ich hätte mir ja tatsächlich gewünscht, dass Onimaru da dann schon mal so ein bisschen einknickt und dann sagt, naja, oder zumindest im Stillen sagt, naja, okay, dann helfe ich ihm halt, weil dass ihm, ja, dass ihn diese Worte zumindest treffen, sieht man ja auch sehr gut an seinem Gesichtsausdruck. Das ist ja jetzt schon so eine leichte Verwunderung, die man darin erkennen kann. Und naja, am Ende ist es ihm dann halt doch egal und anstatt einfach nur Yaiba zu helfen, lässt er dann so richtig so diesen Protz raushängen und meint so, naja, wenn er nicht mal irgendwie seine Freundin beschützen kann, ja, bei dem lohnt es sich nicht, mit ihm die Klingen zu kreuzen, worauf dann auch Yaiba wieder anspringt und direkt wieder ja, aggro wird. Also es ist herrlich, wie die beiden sich kabbeln und tatsächlich die Zeit finden, das zu tun, während ihre Gegner da ja, die Erde bald in Schutt und Asche legen. Also ja, vielleicht sollten sie noch mal so ein bisschen ihre Prioritäten klären. Zumindest wenn sie so mitten in einem epischen Kampf sind auf Leben und Tod und um das Schicksal der Menschheit und so. Ich meine, das ist ja jetzt keine kleine Sache.
Ja, ich finde auch dieses Onimaru überzeugen, das war ein sehr interessantes Stilmittel, was hier gewählt wurde, weil dass er sich nicht so einfach überzeugen lässt, war mir klar, aber wie Yaiba das dann so angestellt hat, da habe ich so nicht mitgerechnet, dass er dann wirklich so auf den Du flehend, so du, ich brauch dich, ohne dich schaffe ich's gar nicht und ja, dann, dass das auch nicht fruchtet und er dann im Prinzip, also Onimaru im Prinzip eigentlich nur kämpfen will und dann, ja, diese, dann, ja, kämpfen die ja wirklich die ganze Zeit so nebeneinander und Yaiba wehrt sich dann aber nicht, sondern, ja, macht halt einen auf, nee, ich kämpfe nicht gegen dich, ich sag dir, wie stark du bist und dass du unglaublich bist und hoffe, dass du dann irgendwie einsiehst, oh, du lobst mich, ja, na dann machen wir da mal was zusammen. Nein, das funktioniert nicht. Und sie kämpft weiter. Und meine liebste Szene in diesem ganzen Kampf, in dieser Überzeugungsarbeit, ist wirklich dieser Spinnenmann, wo dann Musashi da so steht und ja, denkt sich so, ja, gut, halte Onimaru die Stirn, überzeug ihn irgendwie so richtig ernsthaft. Und dann kommt Spinnmann um die Ecke mit seiner Fahne und ruft, ja, Onimaru Meister, mach ihn fertig, und wedelt mit seiner komischen Fahne da. Und Musashi nur, ey, der Kerl ist echt nicht zu gebrauchen. Das ist wieder eine schöne Comedy-Szene und die hat mich so erheitert in dieser ganzen Ernsthaftigkeit. Irgendwie mag ich den Spinnmann so. Und ja, dann geht's weiter und auch wie, ja, Onimaru dann sozusagen sagt, okay, ja, nee, dir brauche ich nicht helfen, weil du schaffst es ja nicht mal, deine Freundin zu beschützen, was dann ja Yaiba sozusagen anspornt, seine Kräfte wieder zu entfalten, was Onimaru dann wieder freut. Und ja, dann kommt ja im Prinzip Gecko, der sozusagen die ganzen unterbricht, den Kampf. Und ja, dann geht's ja quasi in Richtung Finale sozusagen mit der Ankündigung. Und ja, wo dann er das Dämonenschwert präsentiert. Und da, ja, in dem Moment, ich muss halt sagen, in dem Moment, als ich schon hörte, es gibt ein Dämonenschwert, habe ich sofort gedacht, ja, komm, das ist doch das Schwert, was Onimaru irgendwie, keine Ahnung, sich bemächtigen wird oder wie er das irgendwie später bekommen wird. Keine Ahnung, aber das ist, schreit ja eigentlich schon danach, dass irgendwann Onimaru, der Dämonenkönig, mit diesem Dämonenschwert durch die Gegend läuft. Und auch, ja, das letzte Panel hier sozusagen, wie er total, ja, in seinem wahnsinnigen Lachen da diesen Gedanken hat. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Es bleibt dann entsprechend spannend und ja, auch ein schöner Wendepunkt dann eben zu sehen, oh, jetzt tun sich Yaiba und Onimaru zusammen. Mal gucken, was daraus wird, ne? Wie sie sich dann da entsprechend der Allianz stellen können. Und das ist auch ein guter Einblick, Hinblick auf das Finale, was sozusagen kommen wird.
Genau, und dann geht es über in den letzten beiden Kapiteln quasi zum Auftakt, zum großen Kampf mit Kaguya in der Vollmondnacht, wo wir jetzt hier so ein bisschen einen eher komödiantischen Einstieg haben mit den riesigen Yaiba-Robotern und dann im zweiten Kapitel, wie Sayaka halt einmal hin und her geworfen wird in so komödiantischen Paneln. Und da ist zwar auch ein bisschen nettes Gespratze dabei und auch ein ganz netter Trick, so eine Charade mit den Yaiba-Robotern, was ganz nett funktioniert. Aber ich würde schon sagen, so jetzt als Einstieg in diesen großen Kampf jetzt hier mal so zwei Kapitel, die auch Kampf sind, aber eher so ein bisschen humoristischer, das jetzt anfangen, bevor es dann zu einem ernsten Cliffhanger geht. Das finde ich schon ganz okay. Aber so insgesamt hat mir das jetzt mit den riesigen Yaiba-Robotern nicht viel gegeben. War, ja, es sollte auch eher komödiantisch sein, aber ich dachte mir so, also, ja, okay, gut, ist jetzt auch scheinbar vorbei und dann hoffe ich, dass das dann im nächsten Band ernster weitergeht. Jetzt hier war es okay, aber insgesamt hat mich das jetzt mit den großen Robotern jetzt nicht so sehr mitgenommen. Das hätte man sich fast sparen können, aber naja, gut. Wir hatten es jetzt hier so als Einleitung und dann hoffe ich, dass es dann bald ernst weitergeht.
Ja, das mit den Robotern war dann so ein kleines bisschen der Moment, der Band 15 die Luft rausgenommen hat. Obwohl ich trotzdem der Meinung bin, es ist ein versöhnliches Ende, weil wir halt auch jetzt so, ja, kurz vor dem Kampf mit Kaguya sind und es jetzt ans Eingemachte geht. Vorher der Kampf mit Gecko, jetzt dann am Ende die waschechte Auseinandersetzung mit Kaguya. Deshalb, ja, die Roboter haben so ein kleines bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Nur damit am Ende, sag ich mal, jetzt der Cliffhanger von Band 15 zu Band 16 wieder ein kleines bisschen mehr Wind in die Segel reinbläst. Insofern bin ich doch insgesamt mit dem Ende ganz zufrieden und finde, es ist versöhnlich.
Ja, ich fand auch. Also ich fand den ersten Moment, als dieser Riesen-Yaiba da auftauchte und auch so grimmig reinguckte, fand ich schon sehr gut umgesetzt. Auch wie dann die weiteren riesigen Roboter da auftauchen und so gucken und man denkt, oh Gott, was ist denn jetzt los hier? So viele Riesen-Yaiba und dann aber auf der anderen Seite kommt dann einfach Gecko und macht eine Attacke und zack, gehen die Roboter ganz einfach kaputt. Und es stellt sich raus, dass das eben alles nur Roboter sind. Da finde ich, passt dann die komödiantische Einlage sehr, die dann folgt mit Musashi. Was das denn für ein Scheiß? Die gehen ja total schnell kaputt. Und Spinnmann, ja, wir hatten doch keine Zeit, sie zu bauen. Und selbst Kaguya und Gefolge sitzen da und gucken in diese halb zugekniffenen Augen. So, oh, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, und dann geht's ja so ein bisschen weiter. Sie meinen die ganzen Roboter platt. Ja, fand ich dann auch so. Und was ich dann auch so ein bisschen seltsam fand, war dieses, ja, wir werfen einfach Sayaka hin und her. Ja, kann man machen, aber irgendwie dachte ich auf der anderen Seite dann wieder, dass man sie dadurch irgendwie auch hätte verletzen können oder so, wenn man sie einfach wie so ein Ball hin und her wirft und ja auch nicht gerade langsam, aber ja, gut. Das gehörte dann wohl zu dem Ende dazu. Vielleicht nochmal so ein bisschen, ja, was weiß ich, wie ihr sagt, die Luft rausnehmen, die Situation entspannen oder so, bevor es dann letztendlich dann dazu kommt, wie das Finale sozusagen wird. Aber ja, ansonsten unbedingt gebraucht hätte ich diese ganze Situation mit den riesen Robotern und Jaiba und so, hätte ich, glaube ich, nicht unbedingt. Ich dachte dann nur in dem Moment wieder, ah ja, Aoyama ist ja so ein Gundam Science-Fiction-Roboter-Fan. Und hier an dem Kapitel merkt man das halt auch, weil sie ganz viele riesen Jaiba-Roboter bauen. Da habe ich aber in dem Moment halt eher daran gedacht, dass es eher das aus persönlicher Vorliebe und ja, Roboter sind toll, baue ich mal ein, gefällt mir, anstatt dass das vielleicht irgendwie ja mit der Story so ein bisschen besser vereinbar wäre. Aber ja gut, das haben sie sich so für entschieden, war dann ja im Prinzip auch eine nette Comedy-Einlage. Ja, aber vielleicht hätte man auch irgendwie was anderes machen können. Aber gut, weil jetzt hatten wir die paar Riesenroboter, war auch nicht so schlecht.
Genau, und damit sind wir dann auch am Ende von diesem Jaiba-Band angekommen. Jaiba-Band 15, Ende. Danach eine weiße Seite und dann das Egmont-Logo und die Socials, also die Werbung ist wieder so gebunden, dass es nur eine Seite Werbung ist immer. Ich kämpfte 10 Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück. Toll. Dann Witch Watch, Action-Comedy. Ranma 1/2, das Anime-Remake läuft jetzt auf Netflix und Egmont bringt ja auch seit längerem die Luxusausgabe des Manga wieder raus. Delicious in Dungeon, auch ein Manga, der viel im Gespräch war. Und dann haben wir noch das Impressum. Jaiba von Gosho Aoyama aus dem Japanischen von Claudia Peter. Erste Auflage 2024, verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Redaktion Christopher Bünte, Textbearbeitung Nina Fehn, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU und nur hier der Hinweis in Fett gedruckt, nur im Bundle mit Band 16 verkäuflich, also da haben wir es auch nochmal schwarz auf weiß stehen. Egmontmanga.de, Egmont Shop, Storyhouse Egmont. Und dann die Stoppu-Seite. Und dann sind wir einmal diesen Jaiba-Band von vorne bis hinten durchgegangen. Ja, ich hatte es ja schon erwähnt. Wir verbringen eine große Zeit dieses Bandes damit, Gecko aufzubauen als quasi der vorletzte Boss, bevor es dann an Kaguya selbst rangeht. Und es wird in diesem Band sehr viel Zeit und sehr viel Action-Gespratze darauf aufgewendet, Gecko als Bedrohung zu etablieren oder darf dann auch gegen Jaiba gewinnen. Wie gesagt, das hat für mich jetzt hier in diesem Band ganz gut funktioniert, dass das jetzt so viel Action-Gespratze war. Das hat jetzt das noch nicht meine Geduld überstrapaziert. Das fand ich gut. Den Abschnitt mit Unimaru, wie das dann etabliert wurde, dass die beiden sich jetzt zusammentun gegen Kaguya, fand ich auch gut. Und dass es dann zwischendurch Drama und Humor gab, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, fand ich auch gut. Dann am Ende, wie gesagt, mit den Robotern gab es für mich so einen kleinen Dip, aber das ist dann jetzt hoffentlich auch vorbei. Und dann kommen wir dann im nächsten Band dann hoffentlich zum ernsten Kampf. Und deswegen würde ich sagen, insgesamt hat mir dieser Band von Jaiba sehr gut gefallen. Ich habe meine Zeit damit genossen und ja.
So ging es mir auch. Insgesamt hat sich Band 15 für mich sehr flüssig gelesen. Und ich mag ja auch irgendwie Gecko. Ich weiß nicht warum, irgendwie haben es so manche Antagonisten einfach, die haben was an sich, dass ich sie irgendwie sympathisch finde. Und Gecko gehört definitiv zu den Antagonisten, auf die das zutrifft. Insofern war es schön, so dieses Hin und Her zu sehen zwischen ihm auf der einen Seite und Yaiba und am Ende dann halt auch noch Onimaru auf der anderen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt so dieser Kampf zwischen Yaiba und Gecko, da habe ich mich mehr drauf gefreut hier in Band 15, als der jetzt bevorstehende Kampf zwischen Yaiba und Kaguya. Einfach weil ich Kaguya irgendwie generell weniger leiden kann. Insofern ja, bin ich mal gespannt, was dann Band 16 da zu bieten hat. Um jetzt erstmal bei Band 15 zu bleiben und meinem Fazit. Es ist auch einer der starken Jalba-Bände und ja, ein Band, wenn man sagt, okay, ich möchte Jalba lesen, den man definitiv nicht einfach mal so schnell überfliegen oder gar ganz skippen kann, weil es ist halt eben schon einmal der essentielle Kampf gegen den ja, zweitstärksten Gegner und dann halt auch die Wiederauferweckung bzw. Enteisung, wie auch immer man das bezeichnen möchte, von Onimaru. Und das sind einfach so zwei Punkte, die gehören gelesen und die gehören auch aufmerksam gelesen. Und deshalb kann ich wirklich sagen, hat mir der 15. Band sehr viel Spaß gemacht, weil er auch ein paar ernste Szenen drin hat und von der Mischung her ziemlich ausgewogen ist.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich hatte viel Freude beim Lesen. Es war sehr spannend. Man hatte nicht zwischendurch das Gefühl, oh nee, kein langweilig, keine Lust mehr oder so. Also ja, das Einzige, was eben so ein bisschen ja Luft rausmäßig, das war eben dann gegen Ende mit den Robotern dann halt. Aber dann war ja der Band auch so ziemlich vorbei. Von daher. Das Hauptaugenmerk hier auf dem Kampf Jaiba gegen Gecko, das war sehr gut. Und ja, dann auch sozusagen der gewählte Storyfaden mit Jaiba-Kampf und dann verliert er und muss sich ausruhen und Onimaru wird wieder reaktiviert und er kommt aber nicht einfach mit, okay, wir sind verbündet, zack, los geht's. Nein, dann gibt's da noch einen kleinen Widerstreitpunkt sozusagen. Dass die sich erst einigen müssen und dann geht's so langsam, ja, Richtung Endkampf zu verhindern, dass Kaguya, ja, Sayaka sozusagen die Lebensenergie raubt und ja, wer weiß zu was für einem mächtigen Wesen wird. Und ja, das hat der Band hier sehr gut dargestellt. Ja, hat wie gesagt sehr viel Spaß gemacht, gehört auf jeden Fall zu den Bänden, die man dann entsprechend gelesen haben muss, allein um zu verstehen, welche Macht auch Gecko besitzt mit seinem Dämonenschwert, was ja auf jeden Fall auch eine super Waffe ist. Also ja, muss ich sagen. Jaiba Band 15 hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war toll.
Das war unser Fazit zum 15. Band von Jaiba. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, da reinzulesen, dann lasst es uns doch gerne wissen auf unseren verschiedenen Projektseiten, auf die ich jetzt am Ende dieses Podcasts nochmal verweisen werde. Auf connews.org, da findet ihr alle Infos rund um Jaiba und Detektiv Conan. Da könnt ihr, wenn ihr den Podcast da jetzt hört, könnt ihr uns auch gerne Feedback in die Kommentare schreiben. Conwiki.org, da findet ihr ein Mitmach-Wiki rund um Detektiv Conan und Jaiba und alles Mögliche. Könnt ihr euch über die Serie informieren. Diskutieren könnt ihr auch im Conforum, conforum.org oder auf unserem Discord-Server connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir zu finden. Auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Threads, auf Mastodon, auf Blue Sky. Überall unter dem Handle @connews. Da findet ihr uns und da versorgen wir euch mit den allen Infos auch nochmal, findet ihr da. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das über unseren Patreon-Account, indem ihr Einkäufe über unsere Amazon-Affiliate-Links tätigt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart bei Nummer 15 vom Jaiba-Manga und bleibt uns weiterhin gewogen und ja, lasst gerne einen Kommentar da, wie euch der Podcast gefallen hat.
Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und ja, weiterhin viel Spaß beim Lesen von Jaiba.